was ist für Sie ein zentraler, der zentrale Aspekt gewesen? Ja, vielleicht auch wie ein roter Faden, das gehörte perfekt. Sie nicken schon so, Frau Höhler, greifen Sie gerne zum Mikrofon.
Ja, ich denke mal, alle haben unterschiedliche zentrale Aspekte gehört. Für mich war einer tatsächlich der, dass wir im Kulturwesen sind, das Gabriele Dürbeck ansprach und natürlich auch dann gleich wieder hinterfragen wurde. Wie wichtig das eigentlich ist, für mich ist es sehr wichtig. Ich glaube, dass Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften aus der Wissenschaftsperspektive geschaut nicht imstande sind, was eigentlich Sinngebungsprozesse sind und wie wichtig das ist für menschliche Gemeinschaften. Der andere Aspekt war der Transformation, die nicht in irgendeiner Zukunft stattfindet, sondern schon jetzt. Und ich finde, vieles von dem, was wir tun, ist halt nur eine Verlagerung in die Zukunft. Und selbst die Transformationsforschung, die jetzt offenbar sehr gefördert wird, ist ein Teil dazu, eigentlich nicht Verzichtsforschung zu machen oder tatsächlich Veränderungen weiterzuführen, sondern die Forschung damit zu beauftragen, Transformation in der Zukunft irgendwie zu ermöglichen oder zu bewerkstelligen. Das heißt, man muss eigentlich dabei stehen, zu verschieben.
Sie sind sich dahingehend einig. Da gibt es noch andere Aspekte. Ich spiele es gerade so ein Lächeln um die Lippen, da kommt noch ein Aspekt.
Ja, aber für mich war eigentlich aus allen Vorträgen klar, es muss sich was verändern. Aber das ist im Endeffekt, also dieser reine Systemgedanke, Erdsystem, im schlimmsten Fall noch mit komplexen Modellen, ist halt auf jeden Fall viel zu kurz. Das erfasst sich die Komplexität von nicht nur Natur, sondern auch von Gesellschaften. Und dass wir eigentlich viel mehr darüber nachdenken müssen, welche Werte wir in der Gesellschaft haben. Also diese sozialen Utopien, wie du sie angesprochen hast, wo wollen wir hin als Menschheit? Also ich glaube, eine richtige Antwort, wie es jetzt weitergehen soll, weiß nicht, vielleicht habe einer eine gedacht und ich habe gerade nicht zugehört. Ich habe diese Antwort nicht. Aber es geht auf jeden Fall, also ich glaube, auch ein rein wissenschaftlicher Ansatz greift zu kurz. Ich glaube, die Wissenschaft muss hier auch der Menschheit, es gibt nicht die Menschheit, es ist ja super divers, den Menschen irgendwie helfen, auch wieder ein Ziel zu finden. Also auch ein spirituelles Verhältnis zur Natur, aber auch vor allem im Umgang miteinander. Ich habe nicht ohne Grund das mit den bewaffneten Konflikten angesprochen. Ja.
Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Ja.
Frau Dürbeck, legen Sie noch hin.
Also für mich hat es sich durchgezogen, bin total entfällt, Entschuldigung. Umgedockt, hoffe ich, und hilft hoffentlich.
Wir haben jetzt eine kleine interne Lutschpastillenbörse. Genau. Wir kommen dann in der Mittagspause auf Sie zu.
Die Inter- und Transdisziplinarität. Also ich weiß nicht, ob wir alle dieselben Begriffe Inter- und Transdisziplinarität benutzen. Für mich ist Interdisziplinarität der Austausch zwischen den verschiedenen Wissenschaften und Transdisziplinarität eben dann auch in die gesellschaftlichen Akteure und so weiter, glaube ich, haben Sie jetzt Thomas Wickler auch benutzt, dass eben auch die gesellschaftlichen Akteure eingezogen sind und notwendigerweise eingezogen sind. Das habe ich jetzt sehr stark gesehen und fand jetzt auch das Studium von Thomas Nath gut zusammengestellt, weil wir ja schon sehr unterschiedliche Wissenschaften haben. Und ich hoffe jetzt auch von Ihrer Seite, dass aus Ihren verschiedenen Blickwinkeln auch noch was geplant kommt.
Herr Lessig.
Ist jetzt natürlich subjektiv gefärbt, was ich Gemeinsames in den Beiträgen gesehen habe, ist natürlich vor allem das, was in meinem Beitrag prominent war. Ich glaube, wir haben echt gesehen, das Dilemma der Transformation und dass man das beides im Plural beschreiben muss, die Dilemmata der Transformationen. Und wir haben gerade uns intern ja auch noch ein bisschen in der Murmelrunde unterhalten, dass ich glaube, bei all den drei genannten Optionen, wenn es welche sind, also Disaster Design Democracy, ja, hat man jeweils potenziell demobilisierende Effekte. Sie wurden ja für das Disaster-Szenario hier mehrfach genannt. wenn eh nichts mehr, wenn es schon 5 nach 12 ist, ja, dann kann ich auch weiter nochmal Gas geben, ja, bis das Orchester wirklich die Titanic verlassen muss. Ja. Bei Design ist auch demobilisiert, weil dann sagt man, naja, dann gibt es das, es gibt doch Technologien, ja, und es gibt die politischen Akteure, die jetzt mit Flint stehen, den Pfad auch zu beschreiten. Ja, und dann delegiert man sozusagen jetzt nicht nur die Verantwortung, sondern tatsächlich auch das politische Handeln an Dritte, und das ist auch demobilisierend. Und bei Democracy würde man ja sofort sagen, wir alle utopisch. Ja, utopisch, weil die genannten Handlungszusammenhänge, die sind ja so groß, ja, und so unüberschaubar, dass es allesamt globale Handlungszusammenhänge sind. Ja, wie will man da so etwas wie, ja, gleiche Teilhabe an den Gestaltungsprozessen bewerkstelligen? Also ist utopisch, schaffen wir nie, lassen wir auch bleiben. Und das ist doch das tatsächliche Dilemma aller Optionen, dass sie eigentlich erstmal nahelegen, naja, dann legen wir alle irgendwie die Sache zur Seite und lassen es passieren, weil wir können eigentlich gar nichts tun.
Herr Jahr, was ist für Sie das Verbindende oder die Quintessenz des Gehörten?
Habe ich nicht. Ich habe weder die Quintessenz noch das Verbindende. Und deshalb will ich einfach nur zwei Punkte noch ansprechen und das auch ganz kurz machen. Bei diesem Dreiklang Desaster Design Democracy, da hat mich natürlich gefreut, dass irgendwie wir nicht unter deinem Verdikt des Design gefallen sind. Und wir deshalb versuchen auch immer verwenden, dass schon auch Englisch sprechen müssen, von Shaping zu sprechen, nicht von Design. Und was ich aber dann irgendwie gemerkt habe, in der Spannung zu der ersten These sind zwei Punkte. Das eine ist, wenn ich auf die Ebene der Praktiken der Bedürfnisbefriedigung, sage ich es ganz abstrakt und kurz, schaue, da ist eigentlich da die Reichweite des Demokratiebegriffs nicht ausreichend. Praktiken funktionieren nicht demokratisch. Und das andere ist bezogen auf die erste These mit es ist absolut notwendig, dass er jetzt mit der Teilhabe auch ausgearbeitet ist, im Grunde die Demokratisierung von Prozessen, hat man gesagt. Aber wenn ich auf der Ebene der gesellschaftlichen Kulturverhältnisse bin und sage, das in Beziehung setzen, stoße ich nochmal auf ein Problem. Dass ich das eigentlich im Moment noch nicht richtig weiß, wie man das fassen kann. Ja, unter Anwendung im Grunde dessen, was in diesen zwei Begriffen vorgeschlagen ist. Das ist nur noch ganz gut.
Vielen Dank. Weil wir den Blick ins Auditorium. Ich denke, dass bei Ihnen in den Murmelrunden auch diverse Punkte angeklungen sind, wo Sie einen Rücksprachebedarf haben, einen Informationsbedarf sehen an unserem Podium. Also, klar ist schon der erste. Und wenn Sie da kurz sagen, wie Sie mir das vermieden haben und da Sie Ihre Frage ans Podium richten, Sie können auch gerne von jemandem konkret interessieren, wenn Sie ja, die Frage von einer bestimmten Persönlichkeit beantworten.
Carsten Becker von der Landesenergieagentur. Wir haben hier in der Dreierrunde zwei Fragen gehabt. Das eine war, wie konkret operationalisiert man denn die Demokratisierung der Demokratie? Und braucht es für die Nulloption nicht auch Regulation? Das waren zwei Fragen. Und nachdem Herr Lessenich eben schon mal dankenswerterweise darauf hingewiesen hat, dass diese Idee von der Transformation bei Democracy eher utopisch ist, schlage ich vor, dass wir vielleicht bei Pseudo-Democratic Design das versuchen.
Achso, so wie bislang.
Ja, also die Frage dann gleich an Herrn Lessenich dann. Weiter, bitte.
Achso, sofort?
Ja, bitte.
Ich glaube, die Frage
nochmal.
Also ich habe jetzt so spielerisch in den Raum gerufen, bei Pseudo-Democratic Design, und gesagt, also so wie bislang eigentlich. Ja, weil ich glaube, da haben wir ja einige Schritte, die politisch, also das heißt Bepreisung, ja, der CO2-Emissionen, das würde ich ungefähr so kategorisieren. Aber es ist selbstverständlich klar, also oder mir wäre es klar, dass es da bei der Null-Option Regulationen braucht. Ja, ich würde jetzt gar nicht von individuellen Verzicht sprechen, sondern es braucht tatsächlich kollektive Rahmenbedingungen, politisch gesetzte Rahmenbedingungen, innerhalb derer Subjekte anders handeln können, ja, ohne dafür bestraft zu werden oder ohne zu denken, alle anderen sind Trittbrettfahrer und ich bin alleine mit meinem Handel. Es braucht Regulation. Und zwar Regulation, die auch mit Sanktionen, mit Verboten und so weiter operiert. Seltsamerweise ist das in der Umweltpolitik sehr, sehr schlecht beleumundet. In sämtlichen anderen Politikfeldern haben wir ja, grenzenlose Regulationen, ja, immer wieder, ständig. Aber in der Umweltpolitik ist es offensichtlich ein Problem, was man den Bürgerinnen dann wird aktuell gern der kleine Mann in Anspruch genommen, der sonst überhaupt nicht zählt, der ist dann plötzlich das Opfer von Regulationen, von Verboten und so weiter. Ja, da müssen wir nochmal weiter drüber nachdenken. Ob Operationalisierungen der Demokratisierung der Demokratie, da erwischen Sie mich auf einem schwachen Bein, ja, ich sage jetzt nicht auf dem Fall, sondern auf einem schwachen Bein. Die schwächste Antwort, aber eine, die einen wahren Kern hat, wäre zu sagen, das funktioniert im Prozess. Ja, also ich würde immer sagen, obwohl es keine längliche Antwort ist, ist mir klar, aber analytisch würde ich sagen, das ist performativ. Ja, im Prozess der Demokratisierung von Teilhabe ergibt sich sozusagen die Operationalisierung dessen, was die Akteure darunter verstehen, dass sie jetzt teilhaben können. Das ist sehr abstrakt und auf einer Metaebene, aber ich glaube, dass jetzt von meiner Seite auch stärker zu konkretisieren oder operationalisieren, wäre wiederum Design.
Bitte schön, ganz dort hinten an der Tür, die nächste Frage.
Zwei Punkte, die wir in der Gruppe diskutiert haben, möchte auf den Punkt von Thomas noch kurz eingehen mit der Frage von Praxis und Demokratie. Stefan hat ja eigentlich darauf geantwortet, es geht ja nicht um Demokratie und der Praxis, sondern um die Demokratisierung der Bedingungen der Praxis. Und da finde ich, das ist ein gutes Zusammenhang. Wir haben einen Punkt, der uns, glaube ich, nicht unklar war. Was ist gemeint ganz kurz mit dem apokalyptischen Verständnis heute, mit dem katastrophischen? Und kritisieren wir das beispielsweise an Fridays for Future oder Extinction Rebellion? Oder müsste man auch sagen, das ist einfach ein interessantes Momentum, was aufbricht. Und auch die Anti-AKW-Bewegung oder die Friedensbewegung hat apokalyptische Momente und da ist ja was draus geworden. Aber das müssen wir nochmal klären, wir waren uns selber nicht sicher, wie es gemeint ist. Jemand sagt in der Gruppe, das meint ja gar nicht wir, sondern das ist nicht zu schreiben. Und den Punkt, den wir diskutiert haben, natürlich in der viel zu kurzen Zeit, ist, wie weit gelten die Gestaltungsprinzipien? Also auf mich wird, ich habe es vorgemacht und dann haben wir es diskutiert, auf mich wirkt es sehr äußerlich zu dem, was wir eigentlich wollen in der Forschung, nämlich Transdisziplinarität mit Akteuren und Akteuren und die konkreten diversen Akteure kommen gar nicht vor in den Gestaltungsprinzipien. Also ich selber arbeite zu Gewerkschaften und sozialökologischer Transformation und also jetzt wirklich als Frage, haben die nicht andere Gestaltungsprinzipien als Kommunen oder Unternehmensverbände oder Greenpeace? Also versuchen wir da nicht, obwohl der Universalismus und so kritisiert, versuchen wir nicht wieder was zu Allgemeines zu machen. Und dann hat Silke, Silke Deck gesagt, nein, vielleicht muss man den Test machen, vielleicht müsste man, da gibt es eine Provokation, dass wir sagen, wir geben mal allgemeine Entscheidungsprinzipien in die Akteure. Ich hoffe, der Punkt wird klar. Also mein Unwohlsein war, wie ich denen zugehört habe, die Akteure, mit denen wir eigentlich dahin, die bleiben draußen. Und wir nehmen doch wieder so eine Perspektive an, vielleicht passt es gar nicht.
Um das gerade noch einmal aufzugreifen, ganz herzlichen Dank und nochmal zu strukturieren, beginnen wir mit diesem apokalyptischen Aspekt, den Sie ansprachen, der darf ich Sie noch um Ihren Namen bitten, der die Frage eingeworfen hat in die Diskussion.
Uli Brandt, ich arbeite zusammen, lebe in
Ihnen. Wunderbar, vielen Dank, Herr Brandt. Und ja, dann beginnen wir mit dem apokalyptischen Aspekt und Frau Dürbeck, Sie fühlt sich angesprochen. Genau, ja, bitteschön.
Also Apokalypse ist ja, wenn Sie auf die Johannes-Offenbarung zurückgehen, ist es ja eine Welt, entsteht nach einer apokalyptischen Welt eine Rettung zu etwas Neuem hin. Also das sind die apokalyptische Logik könnte natürlich auch so etwas heißen, aber in der Regel ist es postapokalyptisch gemeint. Also in dem Sinne, dass wir tatsächlich in der Mitte auf die Katastrophe oder der Crisis leben und das ist eben also wie Fondum sagt, das ist eine kopierte Apokalypse im 20. Jahrhundert, also mit den großen Katastrophen, Zweiter Weltkrieg, Holocaust und so weiter. Das ist keine Aussicht mehr auf eine offenbar, also eine schöne, bessere Welt gibt, sondern das ist eben, dass wir uns einrichten müssen in diesem Planeten A. Und es gibt keinen Planeten B. Also dass diese Apokalypse, aber wenn Sie an Science Fiction denken, The World und tausend andere Texte, Filme, ist es ja immer so, dass bei einer Apokalypse auch eine warnende, ein warnendes Element ist. Und ich denke, es geht um diese Warnung oder Admonition, auf ein, was passieren könnte, wenn es so wäre. Und dass diese Apokalypsen jetzt nicht einfach heißen Fatalismus, sondern dass sie eben auch eben als Warnung eingesetzt werden, dass man eben solche Szenarien deswegen so zeigt, damit man dann vielleicht etwas ändert. Also, das heißt, es ist nicht notwendigerweise, dass diese pessimistische Aussage.
Dann würden wir weiter wechseln zu den Gestaltungsprinzipien. Ich denke, das war eine Frage, die an Herrn Jahnert ist.
Ja, aber wie geht es mir nicht da? Eine Bedeutung, weil ich nur die sagt. Also abgesehen davon, dass natürlich auch im Text ab und zu Akteure vorkommen, aber es ist genau so, dass die eigentlich anders ansetzen, die Gestaltungsprinzipien. Und zwar, dass sie überhaupt ermöglichen, durch die unterschiedlichsten konkreten Akteure Verständigungsprozesse zu organisieren. Diese Verständigung, und das sind ganz bestimmte wesentliche Annahmen, die sind irgendwie über Konflikte, die sind antagonistisch, das heißt, wir stellen uns mit diesen Gestaltungskollektiven oder diesen diejenigen, die sich dieser Gestaltungsfrage zu ganz konkreten Fragen stellen, als von den Konflikten, Antagonismen und so weiter geprägte Personen, was angesprochen wurde, mit den unterschiedlichsten Vorstellungen dessen, was ein gutes Leben ist, was Interessenlagen sind und so weiter und so fort. Worauf könnten die überhaupt eine Verständigung hin orientieren? Und dafür stehen die Gestaltungsprinzipien. Also es gibt, die Idee ist eigentlich in dem Sinne, muss es vielleicht enttäuschend sein, weil diese Gestaltungsprinzipien nicht für ganz bestimmte Gruppen beschreiben, wir wissen das, darauf könnt ihr euch verständigen, sondern die Vorstellung ist mit den Prinzipien Prozesse der Verständigung, die nicht unter Harmonie und nicht unter gemeinsam bereits vorentschiedenen inhaltlichen Fragen, was zu tun, oder normativen Orientierungen, was heißt Gerechtigkeit konkret. Und deshalb können die nicht unterschiedlich sein, je nachdem, wie du arbeitest. Aber sie sind natürlich zentral angesprochen, weil es um Wahrnehmung geht, es geht um Wissen, es geht um Bedürfnisse, es geht um Wünsche und so weiter und so fort in diesen Gestaltungsprinzipien. Es sind also in dem Sinne nicht jetzt personenfrei, menschenfrei, das sind sie überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das Ziel ist, wie das Wort umgangssprachlich übersetzbar ist, ja, Prinzipium, etwas Gesetztes, aus dem etwas hervorgehen kann. Und nicht, dass am Ende bereits als das schon Gesetzte dann durchgearbeitet wird in Aushandlung. Das ist die Idee für die Gestaltung.
Jetzt kam unmittelbar zu dem, was Sie sagten, schossen hier vorne zwei Finger in die Höhe. Ich würde diese beiden Wortmeldungen gerade hier an dieser Stelle mit einbinden. Ich weiß, es gab auch andere im Saal auf diesem verbindlichen Abschluss, die auch zu dem Thema. Passt auch wunderbar dazu. Dann, die Damen, beginnen wir mit der Dame auf der linken Seite, dass Sie dann einfach den ersten rein.
Ja, mein Name ist Heike Ebner, ich bin Geografin. Und ich hoffe, Ihrer Zeit, ich nehme jetzt nichts, was wir hier diskutiert haben, sondern einen Gedanken, den ich gerne an die versammelte kreative Intelligenz in diesem Raum und an das Podium stellen würde. Denn es ist eine Frage, die mich seit geraumer Zeit umtreibt und die ich. Worauf ich keine Antwort habe und ich vermute hier im Saal auch niemand spontan. Und zwar geht es um die Gestaltungsprinzipien, Wahrnehmung, Reaktionen, die wir fast impulsartig haben. Wir haben viele Grafiken gesehen, alle Grafiken, die wir kennen, und alle zeigen ein Wachstum. Du hattest an deinem Eingangsstatement gesagt, Thomas, wir sind zum Wachstum verdammt gesellschaftlich oder haben uns verdammt zum Wachstum. Das hat mit uns etwas gemacht. Wir freuen uns über Wachstum. Wenn wir diese Grafiken, die wir da alle gesehen haben, diese Charts, diese exponentiellen Bedrohungsszenarien darstellen sollen, wenn wir da hinter DAX-Unternehmen stellen oder ein kleines mittelständiges Unternehmen, würde jeder sagen, cool, da kaufe ich die Aktien vor. Wie stellen wir das dar? Welchen Gestaltungsspielraum, ich meine, nehme es jetzt mal ganz konkret, haben wir die Entwicklungen so darzustellen, dass wir nicht intuitiv denken, oh cool, Wachstum, sondern wie Sie gezeigt haben, Frau Müller, das zweite Szenario des Wünschenswerte, ja, das ist ja irgendwie ziemlich negativ. Wie stellen wir das dar, dass wir nicht in die Depression versinken, wenn wir das Wünschenswerte erreichen? Das ist meine Frage.
Vielen Dank. Und da steht, und der Ball liegt auf dem Podium.
Sollte Anna noch dazukommen?
Ich würde die hintereinander machen, dass wir uns da nicht innerhalb der Frage dann verlaufen. Ja, Herr Hickler, bitte.
Ja, also ich denke, genau dieses Wachstumsparadigma ist etwas, was man hinterfragen muss. Und das habe ich auch versucht anzusprechen mit diesem, dass wir mehr Fokus auf also humanistische Werte brauchen werden. Ja. Und eben ein anderes Naturverständnis und mehr Respekt vor der Natur. Aber ich glaube, also wenn sich diese Gesellschaft, wenn sich die Werte in dieser Gesellschaft reduzieren lassen auf Geld ist geil, und also Wachstum und mehr Geld ist eben gut, dann werden wir das nicht schaffen. Ja. Und ich glaube, dass transdisziplinäre Forschung helfen kann, jetzt nicht den Leuten andere Werte vorzuschreiben, das muss ja aus den Leuten herauskommen. Aber wenn immer klarer wird, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir nicht nur die Zukunft unserer Kinder ruinieren, sondern auch unsere Zukunft schon, dass, glaube ich, auch die meisten Menschen, was ich auch von vielen Studenten weiß, oder auch von Freunden, keiner hat jetzt große Angst davor, mal nicht genug Geld zu verdienen oder nicht ein großes Auto kaufen zu können, oder die Leute haben Angst vor Unsicherheit. Sie wollen einfach nur irgendwo leben können und über die Runden kommen wollen. Und ja, jetzt kommen vielleicht noch so Ängste dazu, wie dass man natürlich in Frankfurt ohne viel Geld nicht mehr wohnen kann. Aber mein Eindruck ist, dass dieses Wachstumsparadigma in Bezug, wenn man sich anschaut, was Leute antreibt, also sowohl positiv als auch ihre Ängste, eigentlich nicht mehr das große Thema dieser Gesellschaft ist. Das ist eigentlich ein Dinosaurier. Ja? Und ich glaube, als Forscher können wir helfen, dieses Paradigma zu hinterfragen. Und ich glaube, es ist doch mittlerweile auch angekommen, es gab doch diverse Symposien, ich glaube einmal sogar organisiert von der französischen Regierung, zu alternativen Wachstumsindikatoren, ja, wo ganz klar ist, dass Human Happiness der Welt nichts damit zu tun hat, wie sich das BNP entwickelt. Also ich glaube, da gibt es durchaus positive Entwicklungen, die man fördern kann, auch als Wissenschaftler.
Und der Ball geht weiter an Herrn Messerich.
Ja, nur kurz. Für die Übergangsphase könnte man ja jetzt behelfsweise an der Oberfläche dazu übergehen, ähnlich wie Weltkarten den globalen, die südliche Hemisphäre mal nach oben spiegeln und eine andere Sichtweise auf die Dinge ermöglichen, könnte man ja auch mal diese Diagramme spiegeln. Ja? Oder man illustriert sie vielleicht, so wie Zigarettenpackungen mit offenen Beinen und einem Kehlkopfkrebs. Aber ehrlich gesagt ist die Frage natürlich zentral, aber ich glaube, sie reicht so tief, also Harald Welzer spricht ja von den mentalen Infrastrukturen und ich glaube, das reicht noch nicht tief. Und ich glaube, in Frankfurt darf man sagen, hier wäre psychoanalytisch weiter zu graben. Ja, also inwiefern Wachstum eingelagert ist in die Bedürfnisstrukturen und die Wollungen des Kollektivsubjekts. Ja, und ich glaube, da muss man ran. Und das ist wieder Abteilung Utopie, ja, aber da muss man ran, also an die tief eingelagerten Bedürfnisstrukturen und an die Bedürfnisproduktionsinstitutionen, ja, die so mächtig sind in dieser Gesellschaft.
Wir haben jetzt noch drei offene Fragen.
Mit Blick auf die Zeit würde ich es bei der Beantwortung dieser drei Fragen, die sich uns jetzt gleich darlegen werden, belassen. Und Frau Ebeling als Erste.
Ja, danke. Also ich fand das gestern Abend und heute sehr spannend. Ich sage, das ist positiv am Anfang. Ich fand allerdings bemerkenswert, dass man von einem Transformationsprozess spricht und darüber diskutiert, ohne, wenn ich es nicht überhört habe, einmal die Frage der Geschlechterverhältnisse zu artikulieren. Das fand ich für ein Institut, von dem ich ja, was das sozusagen, was auch einer Geschichte kommt, wunderlich. Und ich wollte einfach von den Beteiligten oben hören, wie ich mir das zu erklären habe, weil dieser Transformationsprozess, von dem hier die Rede ist, ja ohne die Frage der Geschlechterverhältnisse, also aus meiner Sicht, unter anderem gar nicht gedacht werden kann. Hat mich einfach nur verwundert. An Herrn Lessewich hätte ich eine ganz kurze Frage. Sie haben immer die, das ist ja auch sicher richtig, die westliche Demokratie betont. Haben wir irgendwo auf der Welt noch so ein Fenster, wo wir reingucken, wo wir wissen, wie es geht, außer der westlichen? Also, das war nur meine Frage, weil Sie dazu betont haben.
Und Ihre Frage schließt sich gleich an. Sie haben vielleicht schon so impulsiv reagiert.
Frau Holland-Kunz, zur Schwedische Universität bis vor 2 Monaten. Mich pensionieren. Meine Frage, also ich kann bekräftigen, was Hutta gesagt hat. Ich fand es auch ein bisschen irritierend. Ich war gestern nicht da, aber heute habe ich auch noch nicht das Geschlechterverhältnis gehört und glaube ich auch, dass Transformation ohne nicht gehen kann. Ich habe aber noch mal eine andere Frage, und die hatten wir zum Teil hier auch in der Gruppe diskutiert. Mir ist es so eine starke Polarisierung da drin, die ich ein Problem finde. Es gibt die große Transformation, die wollen wir nicht, und dann gibt es, und das ist gewissermaßen diese dann Empfehlung, viele kleine Transformationen, die ich mir angucke. Mir fehlt die mittlere Ebene, wenn ich das mal so etwas zugespitzt sagen darf. Also wie wird dieser Prozess zwischen den vielen kleinen Transformationen und einem vielleicht auch durchaus größeren, notwendigen, transnationalen, die Welt organisiert, oder sagen wir einfach, okay, da lassen wir die globale Ebene und lassen die vielen kleinen, hübschen Transformationen so vor sich hinhuseln. Das finde ich eigentlich unbefriedigend, ja. Dass diese Frage wahrscheinlich kaum demokratietheoretisch vernünftig zu beantworten ist, ist mir auch klar, aber ich halte die für absolut zentral. Weil zwischen diesen vielen kleinen Ideen, also zum Beispiel Urban Gardening und einer globalen Weltordnung, die demokratisch ist, wie soll das gedacht werden?
Vielen Dank. Dann spielen wir den Ball ans Podium und beginnen wir mit der Frage, bei der sich beide Damen einschlagen, nach der Genderfrage.
Ja, vielen Dank. Ich nehme das mal auf, mich darauf zu antworten. Ich verweise aber gleich hier wieder auf Gabriele Dürbeck, die ja die Alternativbegriffe bzw. Gegenbegriffe zum Anthropozän schon nicht genannt hat in ihrem Beitrag. Und einer der Gegenbegriffe war das Anthropozän, dass man natürlich aufpassen muss, nicht sozusagen aufzuspringen auf diese praktisch universalistischen Konzepte, die eigentlich den Blick verstellen auf tatsächliche Machtverhältnisse, politische Prozesse, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten global. Und dieses wir alle, beziehungsweise das Anthropozän, was uns alle vermeintlich in gleicher Weise betrifft und von uns in gleicher Weise induziert ist, ist natürlich eine falsche Beschreibung. Und davon wegzukommen, fällt schwer, glaube ich, ohne dann gleich auf die lokalen Ebenen zu kommen, die dann aber wieder schwer zu vermitteln sind oder in Beziehung zu setzen mit den globalen Strukturen, die wir ja hier auch ansprechen. Insofern, glaube ich, hängen die beiden Fragen zusammen. Also, was nimmt man in den Blick? Welche Gruppen, welche geografischen, welche zeitlichen Einheiten, um überhaupt Vielfalt der Prozesse in dem, was wir als Anthropozän bezeichnen, wahrzunehmen, und wie verbinden wir lokale Studien mit den globalen oder planetaren Dimensionen. Und dazu habe ich auch keine Antwort tatsächlich, weil ich glaube, dass diese intermediären Ebenen ganz, ganz schwer nur einzuziehen sind. Also wir stecken eigentlich gerade fest in dem Dualismus global-lokal, glaube ich. Erst gab es global, oder System Science beispielsweise schafft uns diese globalen Modelle heran und dann ist halt die Bewegung dazu, eskalieren nach unten auf die lokale Ebene und dann gibt es da einen Dialog, aber alles, was dazwischen ist, das haben wir eigentlich nicht erfasst. Das ist ein Riesenproblem, in dem wir irgendwie alle feststecken. Ne?
Ich fühle mich auch angesprochen, schon wieder. Entschuldigung, ich fühle mich natürlich auch angesprochen. Also Man-Prophecy ist ja jetzt eine starke Kritik aus feministischer Richtung und in diesem sogenannten Interdependenz-Narrativ zeigt auch, oder in diesem finden sich viele Positionen vereinigt, zum Beispiel von Bruno Latour, von Donna Haraway, von Anna Zing, die sehr stark eben eine andere Perspektive haben auf die jetzige Situation, also der Vulnerabilität der prekären Existenz, in der wir sind. Und was bei Donna Haraway wurde in diesem Staying with the Trouble, wurde jetzt sehr stark Making King, No Babies, also dass wir uns mehr Verwandtschaften untereinander herstellen und eben nicht mehr zum Bevölkerungswachstum beitragen, sondern sind sehr kontrovers diskutiert worden als Vorschläge. Aber es wären eben auch Punkte, die in diese Diskussion eingehen und eingehen sollten. Und ich denke, das ist sehr wichtig, Sie haben auch diese Frage nach Wachstum gestellt. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal in eine ganz andere Richtung darauf antworte. Also wenn Sie in diese Ausstellung hier um die Ecke gehen, Trace of Life, dann werden Sie und sich diese ganzen Interviews mit Margulis anhören, die ja diese Gaia-Hypothese aufgestellt hat und dann von Symbiogenesis ausgeht, die sagt, we want to grow. Es gehört zum Menschlichen dazu, dass wir wachsen wollen und dass es eben ein Teil ist und dass wir eben auch mit diesem existenziellen, also nicht nur psychoanalytischen und dass wir auch mit diesen Fragen umgehen sollten und dass diese eben auch mit einbezogen werden sollten. Und das ist jetzt nicht eine rein feministische Perspektive, aber es ist eben auf allen Ebenen, dass diese Entgrenzungen zwischen den Klassen oder auch zwischen den Geschlechtern eben gefunden werden müssen, dass dieser Dialog in alle Richtungen, auch mit anderen Lebewesen und so etwas eben entstehen müsste. Das ist zwar jetzt keine Antwort, aber es ist es gibt Ansätze in dieser Anthropozän-Diskussion, dieses große Wir abzuweisen und eben sich andere Konstellationen vorzustellen. Und es fehlt mir auch diese mittlere Ebene. Die mittlere Ebene sind noch nicht die Städte und Kommunen, die jetzt etwas tun müssen, die dann weitergehen in Nationen, sondern da fehlen noch viele Übermittlungsprozesse. Aber das hängt zusammen und das beantworten müssen wir länger diskutieren.
Und dafür wird es dir gleich die Mittagspause auch anbieten. Ich kann jetzt dem Herrn Jahr unmöglich seinen Beitrag jetzt aufgrund des Arguments Mittagspause hier jetzt irgendwie kappen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir hatten noch eine Frage direkt an Sie, Herr Lessig, eine kurze. Ich würde sagen, Sie beide schließen jetzt diesen Diskussionsteil ab und dann weiteres. Bitte, Herr Jahr, jetzt nicht bitte das Mikrofon wieder weiter. Jetzt Sie.
Also, vielleicht ganz kurz noch mal anschließend an diese Wachstumsdiskussion. Wir müssen irgendwie, ich fände es interessant, sich irgendwie dann mal noch weiter zurückzugehen, sich zu überlegen, Wachstum wirklich von was, in welchem Kontext und so weiter, um das aufnehmen zu können, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Und es ist ein großer Sprung von dem, der Frage der Suggestion von Modellen und der Bedeutung von Modellen, die gehalten werden. Und vielleicht auch noch vorneweg den zweiten Punkt. Ich glaube, das ist ein Missverständnis über das Wort klein. Ja, wir haben gar keine Zeit gehabt, das ausführlich zu diskutieren. Das, was wir mit diesen verletzten sozialökologischen Transformationen meinen und im Institut auch praktizieren. Das ist nicht ein Klein-Klein, ja, sondern das sind irgendwie große Versorgungssysteme, das sind Zusammenhänge, die klein sind, in dem Sinne, dass sie wissen, sie sind spezifisch, sie sind lokal, regional, irgendwie sozusagen zu verstehen und nicht global. Aber das ist also gar. Da legt sie eine offene Tür ein, das Bild, wir machen lauter Dinge klein, klein und nach oben, nein, Vermittlung ist die Mesoebene und da arbeiten wir auch ganz grundsätzlich mit unseren Sachen auf der Mesoebene und nicht auf der Klein-Klein-Geschichte und nicht mit dem Hochkommen oder umgekehrt mit diesem Mesoebene. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, bei dem Punkt, ähnlich wie was der Uli vorhin gesagt hat, da ist eine ganz ein deutlicher Hinweis, wo wir gucken müssen, liegt es an der Kürze meines Vortrags, liegt es an dem, dass wir das zu wenig gesehen haben, besser erklären zu müssen, was wir mit diesen Gestaltungsprinzipien machen. Denn da tauchen auch nicht nur, da tauchen keine Frauen auf, da tauchen keine Männer auf, da tauchen keine Gewerkschaften auf, da tauchen keine Menschen, die in Namibia irgendwie Landwirtschaft betreiben, ich weiß nicht was, ja. Was ich noch sagen würde, die tauchen da überhaupt nicht auf.
Ja, die Frage wäre dann nur,
ja,
auf
der aber lass uns
nicht. So grundsätzlich.
Ja, und es ist auch nicht auf der Ebene, und das ist wichtig, dass hier wird auch nicht gesagt, reflektiert die Klassenverhältnisse, reflektiert die Geschlechterverhältnisse. Wenn ihr in Verständigungsprozesse geht, darüber, wie etwas passieren soll. Und deshalb meine ich, das ist eine ganz klare Kritik an der Weise, wie wir das erklären konnten. Also ich insistiere total an dieser Idee, wenn du Verständigungsprozesse, die nicht habermasianisch gedacht sind, sondern die von antagonistischen Verhältnissen, nicht harmonischen Verhältnissen ausgehen, und du sagst, wir brauchen Verständigung, und das ist, was sozusagen jetzt grobhaft gesagt wird, in den Anthropozän-Diskurs kommt. Leute, wenn ihr euch nicht verständigt, die Sache geht, dann geht sie schief. Verständigung ist aber kein Harmonieding, ja. Und dann kann ich nicht zur Voraussetzung machen, dass inhaltlich, normativ, praktisch etwas bereits anerkannt werden muss in seiner Bedeutung, bevor es läuft. Und der Versuch mit diesen Gestaltungsprinzipien ist ein anderer Vorschlag. Und die Behauptung ist, darüber sind Verständigungsprozesse mit irgendwie multinationalen Unternehmungen und mit indigenen Gruppen an einem Tisch möglich. Macht es ganz hart, ja. Das Zweite, und das finde ich interessant, ist, ich würde für uns in Anspruch nehmen, dass das, was wir aus der feministischen Diskussion, unsere Art von Geschlechterforschung, die letzten 30 Jahre gelernt haben, steckt da drin.
Haben wir noch Zeit?
Ja, genau. Das Schöne ist das Raum, was wir zum Publikum geben, das verspricht, eine leidenschaftlich durchdiskutierte Mittagspause zu werden. Aber Herr Lesse,
nicht
gerade.
Also, ich hätte dieses Raum nicht so einen solchen Durchbruch gehabt. Ja, ich muss aber noch einen Satz dazu sagen. Ich denke, wenn man in Relationen denkt, ja, wie das ja also in den Papieren und auch hier grundsätzlich angeboten wurde, dann steht man automatisch auf den Schultern der feministischen Sozialtheorie. Ja, und dann kehren sich Perspektiven um. Ja, was heißt eine Souveränität, was Autonomie, ja, was Unabhängigkeit von anderen. Also ich glaube, das steckt da wirklich mit drin, außer ohne dass es jetzt hier. Ja, bestimmt. Das Zweite mit der Meso-Ebene, das finde ich einerseits richtig, dass es nicht demokratietheoretisch wirklich nicht theoretisiert ist. Andererseits würde ich jetzt denken, so spontan, naja, da gibt es doch sowas wie den Nationalstaat, der tatsächlich zwischen dem Lokalen und dem Globalen ist, nur gegenwärtig als ein Instrument der Exklusion organisiert ist. Ja? Gibt es Potenziale, sage ich jetzt mal, ja, einer inklusiven Form von Nationalstaatlichkeit? Also, ne? Also das, da muss man weiterdenken. Und das Dritte mit den anderen Beispielen oder jetzt jenseits des Westens, ich habe ja diese westliche Demokratie so in den Mittelpunkt gestellt, weil es mir um die Selbstbeschreibung und, ne, und sozusagen auch die Lebenslügen geht. Und selbstverständlich ist in der Debatte ja viel, also ich meine, ich möchte es nicht überhöhen und es auch noch das Einzige, aber über indigene Vorstellungen, ja, des Inbeziehungssetzens zur Natur oder ja, zu den Grundlagen des Lebens. Da gibt es natürlich ganz viele Vorstellungen davon, wie solche Beziehungen organisiert sein könnten, ja, jenseits sozusagen dieses Fokus der westlichen Demokratie.
Vielen herzlichen Dank.